The Lesbian Gaze.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zu queer lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke.
Und Julia. Herzlich willkommen zur 9. Folge der Lesbian Gaze. Ich bin Julia.
Ich bin Schnieke und wir sprechen heute mit Katharina Ogunteuye und Carolyn Gammon. Die beiden sind Aktivistinnen der Frauen- und Lesbenbewegung der 80er und 90er Jahre.
Katharina ist auch als Mitbegründerin der afrodeutschen Bewegung bekannt. Sie hat 1986 das Buch Farbe bekennen gemeinsam mit Maya Ahim und Dagmar Schulz herausgebracht, das auch dieses Jahr nochmal neu aufgelegt wurde. Dieses Jahr hat Katharina, die lange Zeit als Historikerin gearbeitet hat und auch den Verein Juliba Ende der 80er Jahre gegründet hat, in Berlin den Preis für lesbische Sichtbarkeit bekommen.
Yay! Carolyn ist Autorin und Tourguide in Berlin mit Schwerpunkt auf jüdische Geschichte.
Das Gespräch mit den beiden ist ein Gespräch zwischen zwei Generationen geworden. Die beiden berichten uns ganz viel darüber, wie die Frauen- und Lesbenbewegung der 80er und 90er Jahre war. Und wir wussten auch schon vorher, dass es da Ende der 90er Jahre einen Bruch gab. Und darauf sind wir auch zu sprechen gekommen.
Ja, wirklich. Und dass es dabei viel um Kategorien ging und um umkämpfte Labels, weil es wohl eine Bewegung gab, die Geschlechtskategorien so ein bisschen auflösen wollte und weniger relevant machen wollte. So. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen zu so zwei Fronten geführt irgendwie zwischen einem Teil, die sich gefühlt gerade erst irgendwie das Label Frau so aneignen konnte und positiv konnotiert hatte, und der anderen Seite, die meinte, das sollte nicht so relevant sein.
Und was wir auch so ein bisschen aus dem Gespräch rausgehört haben, ist, dass sich sowohl vielleicht in der Zeit, aber auch in der heutigen Zeit sich die beiden wünschen würden, dass es mehr Kommunikation gibt zwischen eben verschiedenen Diskursen innerhalb der heute queeren Bewegung, man sagt ja kaum noch eigentlich Lesbenbewegung, und auch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit zur Fehlertoleranz, wohingegen sie aber auch sehen, dass es heute in der queeren Bewegung viel mehr Möglichkeit gibt, über verschiedene Diskriminierungsformen zu sprechen und die auch zu sehen und...
Ja, dass Unterschiede einfach auch sichtbar sein können und man trotzdem kollaborieren kann.
Genau, ja. Also gerade unter dem Ansatz der Intersektionalität sehen die beiden auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass man wieder viel mehr vereint auch kämpfen kann für gemeinsame Ziele.
Ja, es war ein extrem spannendes Gespräch, glaube ich, für uns. Teilweise auch schwer zu hören, manche Sachen, weil wir, glaube ich, sehr, also ne, aus der heutigen Sicht, sehr in dieser neuen Generation irgendwie drin sind.
Genau, so ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass für die beiden das Wort queer oder queere Bewegung nicht so positiv besetzt ist wie für uns, weil zum Beispiel sie es so erlebt haben, dass mit der Einführung des Begriffs queer viel an lesbischer Sichtbarkeit auch verloren gegangen ist und wir wiederum vielleicht eher sagen würden, naja, aber lesbisch ist vielleicht auch ein Label, das ganz viele Leute ausschließt und das auch vielleicht viele Formen, wie Menschen eben leben und lieben wollen, auch einfach unsichtbar macht.
Voll. Ich glaube, wir können auch voll viel lernen irgendwie daraus, oder so auf eine Art nachvollziehbar, dass sowas wie Labels in Kategorien, also da streiten wir ja heute auch noch richtig gerne drüber und können uns richtig, also ne, ich sehe total, wie sich da Fronten verhärten konnten irgendwie und wie das so einen krassen Bruch durch die Community und durch die Bewegung gezogen hat.
Ja, vor allem in einer Zeit, wo gerade so Labels sich erst erkämpft wurden, so Labels wie lesbisch oder auch, dass Weiblichkeit positiv besetzt sein kann, berichten die beiden, dass es gerade erst in den 80er Jahren wirklich so seine Berechtigung gefunden hat. Mhm. Und dann ist es natürlich auch vielleicht ein schwieriger Prozess, dann darüber nochmal neu zu diskutieren oder ja, vielleicht auch zuzulassen, dass die Kategorie vielleicht nicht für alle das Richtige ist.
Aber hört es euch selber an. Wir sind sehr gespannt, was ihr denkt.
Viel Spaß!
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, Katharina und Carolyn.
Dankeschön.
Wir haben uns überlegt zum Einstieg, weil wir heute viel über Erfahrungen über lange Jahre hinweg reden werden, dass wir dazu passend ein kleines Spiel am Anfang spielen, dass wir ein bisschen warm werden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einmal euch eine Münze suchen, die ihr gerade in der Nähe habt. Wir können das auch schneiden, es muss nicht schnell gehen. Und dann könnt ihr einmal schauen, in welchem Jahr diese Münze geprägt wurde. Und dann könnt ihr uns eine Geschichte oder einen Fakt aus eurem Leben aus diesem Jahr erzählen.
Meins ist ein kanadisches 5-Cent-Stück.
Und was ist das für ein Jahr?
2015. Naja, leider ist es das Jahr, die meine Mutter gestorben ist. Okay. Und ein sehr wichtiges Jahr, weil ich habe sie jahrelang gepflegt von Deutschland aus, obwohl sie in Ostkanada war. Und wir hatten eine sehr innige Beziehung. Und ja, und das war dann die Ende dieses drei, vier Mal nach Kanada reisen. Aber es war total toll in Bezug auf unsere Thema mit dieser Pflege meines Mutters, ist, dass ich habe durch diese 11 Jahre intensive Pflege die lesbische Community von meinen Kleinstädten aus Kanada sehr gut kennengelernt, bis zum, dass ich war auf alle die Geburtstage eingeladen, alle die feiern und manchmal die...
Die haben meine, noch eine lesbische Winterolympiade.
Genau, die haben noch eine lesbische Winterolympiade. Du musst vorstellen, das ist echt in der Pampa, ja.
Das ist ein bisschen wie Heidelberg.
Ja, Heidelberg mit 40.000 Leuten, nicht und auf jeden Fall echt wirklich ein bisschen rural Dykes. Und ich habe diese Community durch die Pflege meines Mutters wahnsinnig gut kennengelernt und ich habe echt fast wie ein zweiter, weil als ich da aufgewachsen bin, war ich total nicht out und hatte keine Community und das dann habe ich als Erwachsene nachgeholt, sozusagen. Ja. Die Sport-Community, ja, die waren alle Dykes, aber ich wusste nichts davon.
Meins ist 1979, aber ich glaube 79, da war ich dann in der MTA-Schule, genau. Dann hatte ich diesen Ausbildungsplatz bekommen und da war ich erstmal ganz traurig, weil ich dann halt nicht mehr Abitur angestrebt habe, sondern erstmal die Ausbildung, um dann auch finanziell abgesichert zu sein. Mhm. Weil meine Mutter sagte, kannst du dir dann immer dein Studium noch verdienen, wenn du das dann immer noch machen willst.
Yeah.
Und erst war ich ganz traurig, aber dann habe ich da auch wieder eine super Truppe gefunden mit 5, 6 Frauen. Haben wir auch sehr viel unternommen, sehr viel Spaß gehabt.
Voll schön.
Und da vor der Schule war so ein Hügel mit Gras bewachsen. Und da haben wir eigentlich die ganzen Pausen verbracht und so. Ja, das war also auch eine tolle Zeit, würde ich sagen.
Schön. Jules, was sagt deine Münze?
Also ich habe 2020. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwann auf dieses Jahr zurückgucken werden.
Ja.
Oh Gott.
Ja, noch ist es ein bisschen schwierig, aber es ist auf jeden Fall sehr viel passiert dieses Jahr. Wir haben diesen Podcast gestartet. Ich habe meine Masterarbeit angefangen. Also es ist sehr viel los, obwohl alles doch ein bisschen auch eingeschränkt ist und ein bisschen schwieriger ist als sonst.
Wenn ich sagen darf, als ich meine Magister zu Ende gemacht habe in Kanada, ich habe verweigert, das Wort Master zu nehmen.
Oh.
Ich habe das verweigert, weil ich habe das als männlich betrachtet und ich habe den Uni ausgefordert, mir ein Mistress zu geben.
Dann hat sie fünf Jahre auf ihr Zeugnis gewartet.
Genau, dann habe ich 5 Jahre auf mein, und die Sekretärin hat mir jedes Jahr bitte Frau Germann, wollen Sie nicht dein Magister annehmen?
Schon mal
das ist mein einziger Weg, dass ich dann diese, und tatsächlich, weil das musste durch die Regierung gehen und tatsächlich die Regierung von der Provinz von Quebec hat die alle die Titel geändert.
Ich wollte ein Mistress oder
ein Gender Neutral Equivalent und am Endeffekt haben die zu Lateinisch gegangen.
Bachelorette.
Nee, und jetzt haben die für die Baccalaureate, Magisteriate und Doctorate. So die haben einfach die lateinische Begriffe. Man kann immer noch die alten Begriffe nehmen, aber ich habe gehört, dass sogar im ersten Jahr haben ein Drittel alle Studenten die nicht sexistische Namen genommen. Nee, nur als ich das Wort Master von dir gehört habe, Julia, ich dachte, da ist eine Herausforderung. Du kannst auch für ein Magisteriate auf Englisch das ist das deutsche Wort. Aber nur, ich habe gelernt in meinem Studium, dass für 150 Jahre, als die Frauen erstmal in die Uni kamen, man hat nie gedacht, eine Frau einen Bachelor zu geben. Das war ein männlicher oder ein Master. Das war klare männliche Begriffe.
Ja,
und man hat den tatsächlich Mistress of Arts genannt oder Maid of Arts, Spinster of Arts sogar. Und so ich bin auf diese alte Begrifflichkeiten beruht, als ich denn, dass die Uni gechallenged habe, bitte, ich habe Lesbian Studies gemacht, ich will kein sexistischer Begriff für meinen Titel haben. Ja.
Du bist ein Vorbild dafür. Also.
Ja. aber Lesbian Studies hieß das nicht, ne?
Nee, ich habe für mich selbst Lesbian Studies gemacht, aber tatsächlich habe ich Literatur studiert.
Es ist ja leichter, Lesbian Studies draus zu machen. So,
sie hat sich geweigert, also nur die männlichen Autoren, die in den Anthologien standen, zu rezitieren.
Genau. Ich habe einfach geschrieben, ich bin Pound, Ezra Pound, der war Faschist sogar. I said, I've been pounded and Shakespeared enough. Jetzt werde ich nur Frauen und Lesben studieren. Und habe ich auch gemacht.
Okay, du hast welche mit?
Ich habe schon wieder vergessen. 2002. Wow, ich habe das Gefühl, ich habe wenig zu erzählen im Vergleich zu euch. Ich glaube, da war meine Familie gerade umgezogen.
Wie alt warst du?
Ach so, 9. Wir sind umgezogen, leider innerhalb von unserem Dorf, das ich nicht so gerne mochte. Aber wir mussten dann, im neuen Haus waren keine Katzen erlaubt, wir mussten unsere Katze weggeben. Oh. Und ich glaube, genau, wir sind 2001 umgezogen, nämlich 2002, wahrscheinlich zum Trost, haben wir Meerschweinchen bekommen. Das heißt, auch in meinem Leben ein sehr ereignisreiches Jahr. Das mich geprägt. Naja. Schwer, da eine Überleitung jetzt draus zu machen, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Wollte ich einmal einfach selber vorstellen.
Ja, ich bin Katharina Obenteuer und bin jetzt 61 und habe die letzten 25 Jahre den Jolly Bar e.V. gemacht, interkulturelles Netzwerk in Berlin e.V. Und wir machen halt soziale Arbeit, aber auch Bildung und Kultur und Kunst. Das ist so, wohin ich jetzt eigentlich möchte. Ich möchte sozusagen zur Kür übergehen. Und hauptsächlich Bildungsarbeit mit Kunst verbinden.
Ja, mit Kunst. Du bist doch Malerin, ne?
Nee, ich mache alles, also Malen oder auch verschiedenste Geschichten. Wie jetzt hatten wir gerade einen Filz-Workshop, ganz toll. Und da arbeiten wir halt immer mit Künstlern zusammen, die halt das total unterstützen können, dass die Teilnehmer halt auch so ihre Künstlerseite herausbringen können. Mhm. Und das sind dann eben auch so Anlässe, um über biografisches oder solche gesellschaftlichen Themen zu sprechen. Das ist so für mich ein organischer Zugang dazu. Mhm. Ja, was habe ich noch gemacht?
Ganz viel.
ein Kanadier.
Ja, ich kam 82 nach Berlin, weil ich dann nach der Ausbildung als MTA dachte, man, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Also ich hatte dann schon 2 Jahre gearbeitet und dachte, ich muss noch mal aufbrechen, was Neues probieren und bin dann an die SFE, die Schule für Erwachsenenbildung. Die war damals eher eben für Erwachsene mehr. Jetzt sind es ja mehr junge Erwachsene, die von der Schule, direkt nach der Schule, nochmal versuchen, ihr Abitur zu machen. Und damals war es eben so, war das mit dem Abitur ein bisschen schwieriger, ne? Mhm. Also weil du halt überhaupt nicht an die Uni konntest und wenn das früh verpasst war, war das die einzige Möglichkeit, der zweite Bildungsweg. Und das Tolle war, ich kam halt in eine Zeit, 82, als hier die Frauenbewegung gerade so eine Hochzeit war und bin dann in der SWE, wurde sozusagen der ganze Jahrgang zusammengetan und dann haben sich Klassen gebildet. Und da hat eine Freundin dann für die zweite Frauenklasse an der Schule Mitstreiterinnen gesucht. Und ja, das ist immer noch meine älteste Freundin hier in Berlin. Und da war ich natürlich gleich dabei. Die anderen zwei Teile dieses Jahrgangs, die wurden, eine gab es eine Umweltklasse, die sich mit Recycling beschäftigt haben. Das wäre auch was für mich gewesen, aber lieber Feminismus. und die dritte war dann die Restklasse, die wussten nicht so genau, was sie wollten. Kein Thema. Aber das war natürlich eine spannende Zeit und dann haben wir ganz viel zu gemeinsam. Wir waren 15 Schülerinnen und haben dann gemeinsam halt sehr viele Fragestellungen, viele Beziehungsauseinandersetzungen, zum Beispiel ein Buch, was damals sehr gelesen wurde, war Schwesternstreit, also wie Streitkultur innerhalb der Frauenbewegung funktioniert und dass das halt entschärft ist und also dass sozusagen der Lernaspekt mehr bedacht wird und so. Mhm. Ja, also es waren sehr spannende Themen.
Voll cool, dass es in der Schule Rolle gespielt hat bei dir.
Ja, im zweiten Bildungsweg. Wir waren alle Erwachsene, die schon einen Beruf hatten. Ja. Und das Interessante war, das waren ja 2 Jahre, in denen wir uns sozusagen aufs externe Abitur vorbereitet hat. Mhm. Aber dann haben sich halt einige entschieden, zwar die Schuljahr zu Ende zu machen, aber nicht das Abitur, die Prüfung zu machen. Andere haben sich entschieden, die Prüfung zu machen, aber nicht zu studieren. Also schon im Vorfeld. Also es ging sozusagen auch ein bisschen darum, ja, wie gehe ich mit Normen um? Ja, was passiert halt psychisch? Weil viele Leute auch so einen Druck hatten, manche von zu Hause, dass man unbedingt Abitur machen muss. Und wollte es dann tatsächlich auch, hat sich dann entschlossen, es zu machen, aber wusste schon von vornherein, sie will nicht studieren. Ja? Mhm. Und ich fand diese Entscheidungswege, die da möglich waren, das war, und diese Prozesse, die fand ich halt sehr toll und sehr wichtig für die Einzelnen.
Mhm. Okay.
Ja, wenn ich zu Katharinas Biografie was sagen kann, dass diese Frauenklasse, ich habe ein legendärer Zug genommen, ja, weil bis heute kann ich Leute treffen, oh, sie ist von der Frauenklasse und da ist so viel. Aber das war Katharinas Coming out in vielen Sinn, politisch, da hat sie geübt, politisch zu sprechen, da politisch zu sein.
Ich glaube, du solltest dich jetzt auf jeden Fall
nicht alles erzählen. Kann ich auch einmal machen. Aber ich beneide sie, diese Frauenklasse-Erfahrung auf jeden Fall. Ja, okay, so wie schon gesagt, ich komme aus einer kleinen Stadt in Ostkanada und da, meine Achtung, war kaum eine Chance für ein Coming-out. Ich habe viel Sport gemacht, das war eine sehr gute Art, meine Teenager-Zeit zu verbringen. Ich war sogar am Ende, ich habe für Kanada was gemacht, für meine Provinz und so on. Ich habe viele Sportarten gemacht, aber mein Highlight war vielleicht der vierte in der Welt in Gewichtheben. So.
Und die fitteste Frau in Kanada.
Was? Wow.
Die fitteste Frau in Kanada.
Und die fitteste Frau in Kanada, 3 Jahre, ja.
Wow. Okay.
Ja.
Sie immer den CN Tower.
Genau. Mein erster Abschluss war tatsächlich Kinesiology, so Sportwissenschaft. So, das war mein Bachelor, ja. Und da war ich überhaupt nicht Feminist, da war ich prälesbisch, obwohl ich glaube, ich bin lesbisch geboren, aber niemand hat mir das gesagt. Okay, und dann musste ich diese Kleinstadt verlassen, um mein Coming-out zu haben, was ich dann getan habe. Und dann habe ich auch studiert, was mir echt am Herzen lag, und das war Literatur und kreatives Schreiben. Mhm. Und dann bin ich Dichterin geworden, bin ich Autorin geworden, und seitdem habe ich mein allererstes Buch hieß Lesbians Ignited, weil ich wollte nie wieder im Schrank gehen. Ich wusste nicht, dass der Schrank rennt nach dir und hopft auf dir. Ja. Aber gut, ich wollte out für immer sein, und das war ein Gedichtband mit Sexgedichte, mit Beziehungsgedichte, mit einfach dieser Camp und mein Coming Out und sehr politische Gedichte. Für mich, das war sehr wichtig, politische Gedichte zu schreiben. Mhm. Und dann, als ich dann nach Deutschland kam, wir können das vielleicht erzählen, wie das zu das kam, dass ich hier eingeladen worden bin, da habe ich Thema Wiel gewechselt und bin befreundet mit einem Holocaust-Überlebenden und habe ich angefangen, professionelle Tourguide geworden, Fremdenführer, um mit Thema jüdisches Berlin. Und dann
für
englischsprachige Touristen. Und dann habe ich mit Holocaust-Überlebende jahrelang gearbeitet und 2 Bücher mit Holocaust-Überlebende geschrieben. So, da war nicht so direkt lesbisch-feministisch die Thema, aber ich habe tatsächlich meine Sensibilitäten und alles in meine Arbeit reinfließen lassen. Mhm. Ja, das so war, für mich war das dieser riesige Sprung von Kanada. Ich war dann in Montreal, in Toronto damals, nicht mehr in der Kleinstadt, aber dann, als ich nach Berlin kam, in 91, man kann vorstellen, ich meine, fast 30 Jahre sind wir zusammen. Das war ein Wahnsinnszeit hier in Berlin und das hat mein Leben tatsächlich noch wahnsinnig geändert.
Mit Kohleofenheizung.
Ja, ich war schockiert.
Es kam jetzt ja schon mal raus, dass ihr beiden Partnerinnen seid. Wollt ihr mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, was eure Geschichte ist?
Naja, wie das bei Lesben so ist.
Ja. Beim feministischen Buchmesser.
Yeah. Nein, das wollte ich jetzt, lass mich doch mal einen Satz zu Ende sagen, das ist furchtbar. Wir sind wie bei Loriot, ne? Also, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, war jetzt der verraten, dass bei Lesben erstmal 3 Tannen Tee getrunken werden, bevor es zur Sache geht. Ich meine, ist bei eurer Generation vielleicht anders, bei uns war das so sehr höflich.
Die Tee,
weil wir nicht gleich ins Bett verschwinden wollten. Sie war ja bei mir gewohnt.
Deshalb hat man den Tee warm gemacht im Kachelofen.
Ach, Carolin, das ist jetzt nicht lustig. Das versteht doch keiner.
Ja, aber die Tatsache ist, wir haben uns 3 Jahre vorher kennengelernt in Kanada.
Aber da hatte jeder andere Partner.
Aber weil Katharina war in Kanada auf der feministischen Buchmesse mit Farbe bekennen.
Eingeladen, genau. Ah, okay. Genau, und da war ich einmal in New York auch dann, da war das Cross-Culture Summer Institute, das von schwarzen Frauen organisiert wurde, was dann 2 Jahre später auch nach Berlin kam und Frankfurt. Und ja, das war mein Jahr in Nordamerika, genau. Mhm. Und da habe ich Carolyn kennengelernt, das war auch mit ihrer Freundin damals, haben wir da gewohnt. Mhm. Und ich habe auch eine nette Frau kennengelernt, mhm. Sehr schön.
So, wir haben, weil Katharina, damals ist Farbe bekennen 86 rausgekommen, mhm. Und dann hat sie Lesungen gemacht in ganz Deutschland und dann...
Es ging langsam los, aber also die Book Fair und das Summer Institute, da hat Audrey einfach dafür, hat gesagt, ladet die mal ein.
Audrey Lorde.
Ja, das war natürlich auch so ein Coup, ne? Also, dass ich eben zu einer Zeit geboren bin, wo sie sozusagen so eine Bezugsperson dann für mich werden konnte. Mhm. Und ja, und sie hatte ja das Buch Farbe bekennen inspiriert sozusagen, mhm. Dass wir das machen sollen. Und ja, und dann hat sie gesagt, dass sie Mai mich und die anderen von dem Buch einladen sollen. Und dann war noch die Abena, die war damals, glaube ich, erst 20 oder so. Also sehr jung. Mhm. Und Carolyn hatte gerade ihre Phase, wo sie diese Bachelorarbeit geschrieben hatte mit 6 Gedichten, ja. Magister, ja, genau. Und sie hatte dann von früh bis spät, wirklich eigentlich ununterbrochen, nur über weibliche Sexualität gesprochen.
Das kann ich nicht mehr ernst.
Ja, 2 Jahre später hat sie nichts mehr davon gewusst, aber in dem Jahr wirklich Wahnsinn. Und da hattest du erst die ersten 2 Tage solche roten Ohren, die waren doppelt so groß wie vorher. Und dann noch was okay, dann war der Schock durch. Und dann konnte sie über die Kundalini und die, dass jeder noch, also man fragen soll und dass man doch sagen soll, was Frau will und, da konnte man, Dental Floss war damals ganz großes Ding.
Dental Dam, sorry.
Ich
habe damit nicht safe sex for less.
Dental
Dams, not Dental Floss.
Sorry.
Kann man sicher auch was damit machen. So.
Sie hatte auch was mit Dildos, da hatte ich auch leider kein Sinn dafür.
Kennst du Anne of Green Gables? Diese berühmte kanadische Buch. Ich bin am Halloween als Anne of Green Dildos rausgegangen.
Es waren crazy times. Ich höre das schon. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt kommt diese 18-jährige Afrodeutsche, kennst du, die wohnte dann auch bei denen, ne? Und kannst du vielleicht das ein bisschen tone it down, ja? Mhm. Und das hat genau 2 Stunden hat sie das durchgehalten. Den Abholen vom Flughafen und dann ging es wieder los. Und dann kam das dann auch, dass als wir 2 Jahre später, die letzte Woche habe ich dann mitorganisiert, dachte ich, gehe mal ins Organisationsteam, mal Leute kennenlernen. Frauen, ne? Mhm. Diese Frauenbewegung war ja hauptsächlich dafür da, dass man andere Frauen kennenlernt.
Ah, ja.
Du musst ja deine Freundin finden.
Und was verändern, aber
eher. Nein, das ist so ein Side-Effekt. Auf jeden Fall war das Thema Lesbensex im Jahr 2000.
Von der Lesben.
91. Und dann habe ich gesagt, ich kenne eine, die redet den ganzen Tag über Sex. Und auch noch so mit so viel Humor und toll. Und habe dann vorgeschlagen, dass wir sie einladen. Und so kam das, dass der Weg nach Berlin, also erst hat sie abgesagt, weil sie eigentlich
einen Job hatte.
In Jamaika oder so. Ne?
Ich habe einen interkulturellen Job gehabt.
Und dann,
wurde ich gefeuert, weil ich lesbisch war. Gründen. Ja, das ist sogar ein Human Rights Complaint.
Warte, das können wir gleich zu Ende weitererzählen. Auf jeden Fall wurde sie da entlassen und dann hat sie angerufen, ich glaube, ich habe doch Zeit. Und das war sozusagen der Glücksfall für uns, ne? Also eine böse Geschichte und die endete dann ganz gut, dass wir sozusagen in Deutschland sich mit deinen Gedichten sozusagen bekommen haben. Das Komische war nur, als sie kam, hat sie nicht mehr von morgens bis abends über Sex geredet. Da war die Phase war vorbei. Aber sie hatte dieses ganz tolle Gedichtband. Jetzt wolltest du erzählen, warum du entlassen wurdest.
Oh, na ja, das war, die haben gesagt, ja, weil wir,
das war, Jugend,
das war ein interkulturelles Job, 3 Monate in Jamaika und dann die Jamaika-Jugendliche nach Kanada und dann die Leiterin von diesem Job, die haben mir 6 von denen, und ich war schon engagiert an dem Zeitpunkt, ich habe schon mein Wohnung aufgegeben an dem Zeitpunkt.
Ja.
Und dann sollte nach dieser Trainingsworkshop in West Canada und dann nach Jamaica. Und die haben gesagt, ja, das war auch rassistisch, ja, die kanadische Jugendliche, die können vielleicht diese Themen verkaufen, aber nicht die Jamaican Jugendliche, als ob kein Schwulen und Lesben in Jamaica gibt. Ja,
ja.
Ich meine, und die haben mir tatsächlich 6 von denen entkreist und sagte, sie mussten versprechen, dass sie, Icke sollte versprechen, dass ich nicht outen wird. Und ich sagte, hören Sie mal, wenn ein Jugendlicher, weil die waren etwas wie 18 bis 23, also so jung war die nicht. Ich sagte, wenn ein zu mir kommt und vielleicht ist schwul oder so, ich werde mich nicht verkneifen und nicht sagen, dass ich nicht lesbisch bin. Ich meine, das ist dann ein, weißt du, und die haben mir buchstäblich rausgeschmissen an dem und das würde später zum einen Human Rights Complaint, was dann gesettelt wurde und mit diesem Geld kam ich nach Deutschland. So da echt diese Proverbe, dass ein Tür schließt und die andere öffnet, ja. Weil das war ein großer Job für mich und dann gefeuert zu werden. Wegen lesbisch sein. Und ich habe gehört, wegen meinem Feuerring, dann die nächste Jahr haben die Thema auf dem Tisch gehabt und dann, das hat was gebracht, wenigstens, ja. Aber das war für mich ziemlich ein großes Schock damals, aber das hat mir nach Deutschland gebracht.
Genau, das war einfach die Zeit, in der vieles einfach nochmal überhaupt erst durchgesetzt werden musste. Also ich glaube, was jetzt die eure Generation so auch nochmal schaut, was sind denn die Themen gewesen und wie sah das aus? Und diese Tabus waren halt schon ganz schön stark. Ja. Wie gesagt, zum Glück für uns.
Ja.
Weil die nächsten Jahre hat sie dann diese Gedichte, wurden auch übersetzt auf Deutsch und hat ganz viel Lesung in Deutschland gemacht. Und was du für das Thema Sexualität hier, Mrs. Sexpert of the North.
Wie kann man sich das vorstellen, die Frauen- und Lesbenbewegung, die Szene sozusagen? Ihr habt von dieser Woche erzählt.
Es war einfach wahnsinnig viel da. Also wir haben immer gesagt, oh, es ist, also wenn wir in den 20ern hätten leben können, weil in den 20ern gab es also über 600 Frauen, Cafés, Lokale, Zeitungen, Vereine und alles Mögliche. Und das haben wir halt in den Archiven gefunden und da wurde eben auch danach gesucht. Und wir haben gedacht, wir hätten es gar nicht so gut, ja. Und jetzt gibt es so ja fast überhaupt nichts mehr.
Ja,
wir hatten es ziemlich gut, ja, das wussten wir aber nicht, dass wir also mit 3 Frauenlokalen schon gut, sehr gut drauf sind.
Ja.
Gegen null ist das, oder jetzt gibt es die Begine wieder.
Ja.
Zwei Desk-Clubs, dass das schon viel ist, das wussten wir natürlich nicht. Und dann gab es Lärm und Lust. Das war der Frauenmusikverein. Ja, die Großen kannst du ja noch sagen, aber ich fand jetzt auch Autofeminista lernen, wie man eine Zündkerze ein- und ausschraubt. Oder ich habe mit Bauschock, haben wir ein Sommerprogramm gemacht, auszuprobieren, also wie Bauhandwerk funktioniert. Und dann haben wir die Löcher für die Zentralheizung in der Schokofabrik gebohrt. Mit einem Bohrer, der ist ungefähr 1,5 Meter lang. Also das ganze Gerät, ne? Und mach, oh. Ja, und am Abend hast du das Gefühl, deine Hände sind doppelt so dick wie richtig. Mhm. Und dann dachte ich, ne, dass du deine Freundin gar nicht mehr spüren kannst. Aber der Witz dabei war einfach, dass du ausprobieren konntest, diese vielen verschiedenen Sachen, dass wir davon ausgegangen sind, dass Frauen, dass ihnen das vorenthalten würde, auszuprobieren und eine freie Wahl zu haben. Weil so weißt du ja gar nicht, liegt mir das oder liegt mir das, ja, Musik oder Musik ist zu teuer für das Mädchen, Musikinstrument und den Unterricht zu bezahlen und so weiter. Und deswegen wurden diese Vereine gegründet oder diese Initiativen gestartet. Wendo war ganz wichtig. Und sag nochmal die großen Vereine.
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich, als ich nach Deutschland kam, was total ein Unterschied zu Kanada war, wir hatten auch alle diese Sachen, aber in Deutschland war Geld dahinter.
Ja.
Ich konnte das nicht glauben, dass ich lesbische Sexgedichte gelesen hat und 400 D-Mark bekommen hat für eine Lesung. Ich konnte nie in meinen wildesten Träumen von sowas
in Kanada. Also wie Mainstream waren die und Gehälter?
Genau, und ich weiß, weil in 92 bin ich zurück nach Kanada und da habe ich in mein alte Lesbian Studies Coalition, das war mein Aktivismus damals an der Concordia University in Montreal, da habe ich einen Talk gegeben über was alles in Deutschland gibt. Und ich habe den Spinnboden und nicht nur ist der Vagina, aber der ist der Pelze nebenan, ja, denn da ist der Ara Queen und da ist der Lipstick und ich meine, das gab
die Disco?
Ja, Angebot.
Ara Queen war ein Kulturcafé.
Und alles mit Geld dahin. Man hat das Gefühl, man ist in ein Lesbenfrauenland angekommen hier in Berlin. Das war das Gefühl.
Nee, wir haben gedacht, wir haben zu wenig.
Und dann habe ich nur sagen, dieses Rückschrauben von Förderung kam schon in die Spät-80er in Montreal. So, ich habe schon die Schließung von unserer
Lesbenbars und so gesehen. In Deutschland war und in Holland und so weiter. Und England, da haben sie dann für Lesben-Studies und für Frauen-Studies haben sie Männer die Posten gekriegt. Also okay. Es gab schon nur eine Handvoll Posten überhaupt für Frauen. Und dann haben sie noch diese, ja, wegen der Gleichberechtigung, ne? Und dass man jetzt, dann soll das mal ein Mann machen. Also es ging auch immer sozusagen, dass man in diese Herrschaft weiter ausgeübt wird, ja? Mhm. Also einerseits wird das Subversive sozusagen integriert, ja, und dadurch ausgesaugt. Wir versuchen es dann aufzusaugen und die Stoßkraft wegzunehmen. Und auf der anderen Seite soll es aber immer schön kontrolliert und beherrscht werden, ja.
Ja, aber zum Beispiel meine ganze Aktivismus in Kanada war um die Lesbian Studies und wir wollten auch an der Uni Lesbenstudium als einen eigenen Fachbereich haben, aber auch in alle anderen Kurse integriert werden. Und dann in die 90er, und als das Wort queer kam, niemand hat wieder geredet von Lesbian Studies. Die Lesbian Studies sind gestorben wegen dieser neuen Überbegriff.
Das ist jetzt aber nach der Lesben- und Frauenbewegung.
Na gut.
Das war dann das Ende von unserer schönen kleinen Frauenbewegung.
Ja.
Lesbenbewegung.
Ich habe in einem Interview gelesen, dass nach einer Lesbenwoche, bei der es um Rassismus ging, es gab so einen Bruch irgendwie bei euch und der Frauenlesbenbewegung.
Nicht mehr als nicht drei mehr. Frauen auf einem Raufen, das wäre zu viel. Nee, drei Lesben, also gesagt.
Oh, I was so fed up. Ich war echt.
Nee, weil das war schon. Aber es war so die erste, also ich glaube 93 oder 94 haben wir letzte Woche organisiert zum Thema Rassismus. Weil als wir nämlich zusammengekommen sind, 91, da gab es sozusagen ein Eklat am Ende der letzten Woche. Auf jeden Fall gab es sozusagen Protest von schwarzen Lesben. Also wir waren nicht dabei, weil wir waren ja immer sozusagen frisch verliebt und hatten da zu tun und waren immer zu spät. Und dachten, ja, das ist ja ein bisschen peinlich, ne? Aber das hat sich nachher herausgestellt, unser Wecker war einfach falsch gestellt. Also in unserem Uhr ging einfach 10 Minuten, eine halbe Stunde nach, ja. Und es war gar nicht, dass wir so beschäftigt waren. Mhm. Jedenfalls waren da Lesben, die schwarze Lesben, die haben halt immer, wenn sie das Gefühl hatten, dass eine Frau was Rassistisches sagt, haben sie in die Luft mit einer Luftpistole in die Luft geschossen. Daraufhin haben sich andere Frauen extrem angegriffen gefühlt und gesagt, also das, ne, weil es war auch immer die Diskussion, ist die Sprache zu gewalttätig, ist der Umgang zu gewalttätig und so weiter. Man hat ja sowieso schon, wir haben doch als Frauen sowieso schon genug Gewalt, die wir erleben und so weiter. Und und das war der Konflikt. Und dann gab es aber doch einige, die gesagt haben, sie können das nachvollziehen, andere, dass sie das halt total blöde finden mit der Waffe. Ne?
Der Luftpistole.
Und dann lag die Pistole irgendwann in der Mitte des Raumes, da gibt es auch ein Foto auf diesem Plenum, das war das Abschlussplenum. Mhm. Jedenfalls der Beschluss auf dem Abschlussplenum war dann nach der Diskussion, dass, wie viele waren das, vielleicht 200 Frauen so im Raum, ne? Dass es eine der nächsten Lesbenwochen zu Rassismus sein soll.
Okay.
Und das wurde dann 93
und 94.
Und 94 umgesetzt. Ja. Und da war ich dann halt im Orga-Team, also Carol
beide
auch
von uns,
dabei.
Genau. Genau. Mhm. Und dann haben wir viele...
Ich wollte noch die Geschichte zu sehen. Aber nicht vergessen, was zu sagen. Genau, weil 93, 94 war die Lesbenwoche zu Rassismus, dann gab es eine zur Behinderung. Different Able. Mhm. Und das war 95 und 96, so viel ich weiß, war dann Transgender das Hauptthema. Okay. Und das war sozusagen das Thema, was die Community gesprengt hat. Oh, weil es ging darum, dass sozusagen Lesbenräume, Frauenräume ja erkämpft waren und sozusagen die sollten jetzt geöffnet werden. Also, aber eigentlich in der Arbeit, die wir gemacht haben, in den Workshops, Bewusstmachungsworkshops, waren wir eigentlich klar geworden, dass wir an dem Punkt sind, wo wir Kooperation eingehen müssten. Also ja. Ich weiß, wer ich bin und was meine Identität ist und kann mit dieser Identität dann in Beziehung treten. Ja. Ja. Und aber dann zu sagen, sozusagen, das ist vollkommen irrelevant, ja, ob du Frau bist. Oder, also ich bin auch Frau, obwohl, ich meine, ich will dir das jetzt nicht absprechen, aber sie haben nicht die gleiche Sozialisation durchgemacht. Also du kannst jetzt nur sagen, ich bin eine Frau von mir aus, die als Mann erzogen wurde, zum Beispiel. Ja, obwohl ich das nicht bin. Das, also, aber man muss es dekontextualisieren. Wir hatten ja vorher auch gesagt, POC wird übersetzt mit Migrantinnen, schwarze Frauen und jüdische Frauen. Und das in variierter Folge wird das benannt. Weil, wenn ich jetzt nur sage POCs, dann sind vielleicht jüdische Frauen nicht dabei. Und das ist aber für Deutschland ein essentielles Thema. Also für den deutschen Kontext war es notwendig, diese Identitäten zu benennen. Und dann zu behaupten, dass Identitäten Schweinekram ist und sich das nicht gehört, dass ich mich als Frau bezeichne und damit dominant wäre, das ist so ein Wahnsinn. Das ist also, das sind wir nicht mehr mitgekommen, ne? Also als jetzt von der feministischen Medien zu sagen, es sei eine Unterdrückungsform zu behaupten, ich sei Frau, obwohl wir gerade erst mal geschafft haben, 15 Jahre Frau als Identität überhaupt positiv konnotiert zu gestalten. Ja, vorher war das ja, was ist der letzte Arsch, ja. Anyway, es ist immer der Frage, wozu? Und das habe ich in der Frauenklasse gelernt. Wem dient das? Wem dient das, dass wir nicht wissen, welche Mathematikerin in der Welt es gibt, ja? Also warum werden Dinge verheimlicht? Also und die Frage ist wichtig und es ist nicht im Endeffekt wichtig, wie das jetzt heißt oder, also das sind zum Teil ja Äußerlichkeiten, an denen, also aus meiner Sicht, an denen sich dann diese Nachfolgebewegung festgehalten hat. Und die haben uns damit versucht, fertig zu machen, haben wir gesagt, na, danke. Wir sind ja nicht die einzigen beiden, ja, sondern ich glaube, ein Großteil dieser Frauenbewegung, der zweiten Frauenbewegung sozusagen, hat sich da aus der Diskussion verabschiedet, ja. Mhm. Und die nachfolgende Generation hat halt neu angefangen und hat leider sich kappen lassen von der Vorgängergeneration. Mhm. Ohne Schuldzuweisung. Es ist Wahrheit, wie es war.
Ja. Wie siehst du das heute? Würdest du irgendwas anderes machen, so, was so Koalitionen mit Transmenschen angeht?
Damals, na sicher, wir hätten darüber sprechen müssen, wie das ist, ja. Und aber es war ja so, dass es gab ja auch nicht so viele, die jetzt sagen wir mal, es gab nicht so viel Bewusstsein darüber, es gab auch nicht so viel Sprache. Das waren ja die Ähnlichkeiten mit der Frauenbewegung, dass wir für vieles überhaupt erst die Sprache gesucht haben, dass man nicht wusste, wie man das ausdrücken soll. Und wir hätten in eine Kooperation gehen können. Aber zu sagen, ich bin du, ging nicht. Wenn mir einer sagt, ne, nachdem ich jetzt gerade herausgefunden habe, was denn überhaupt mein Ich ist, also was ich jetzt als, ne, die Frage wird, die wir uns am Anfang gestellt haben, gibt es eine weibliche Ästhetik, gibt es eine weibliche Literatur und all diese Fragen, ja, und dass die im Endeffekt nachher irrelevant sind, ob ich jetzt sage, Frauen sind halt hundertprozentig gleich oder Frauen ticken auch ein bisschen anders, das ist, da gibt es tausende Meinungen und die können auch alle stehen bleiben, verdammt nochmal, also wer will schon einen Einheitsbrei, aber es wurde diskutiert und genauso hätten wir alle zusammen diskutieren müssen, wie funktioniert das eben im Transgender und im Intersektionen. Also es wurde ja auch alles rausgefunden nachher. Das war das Gute daran. Also jetzt aus meiner Sicht, dass eben sehr viel für Transgender passiert ist, dass die Gesetze geändert wurden, bis hin, dass die Vielfalt auch in dieser Welt herausgekommen ist. Aber es wäre halt schöner gewesen, wir hätten es gemeinsam gemacht. Ja, also so sozusagen auf der Ebene, aber nicht mit dem, ja, du musst jetzt. Wieso muss ich jetzt? Ich muss jetzt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich in die Kommunikation kommen sollte. Also nicht von unserer Position aus nicht. Ne? Noch dazu sozusagen die Vielfalt und die Komplexität dessen, was wir gemacht haben, wurde einfach ignoriert und weggradiert. Und das kommt ja auch zum Teil.
Ich sehe something.
Ja, gleich. Sorry. weil ich nochmal das sagen muss, es ist auch viel Ungerechtigkeit passiert für Transgender-Menschen, ja. Also ich weiß persönlich von einer, das war eine Freundin von Carolyn und die ist mit einer im Studium gewesen, die also Mann zu Frau Transgender war und die das verheimlicht hat. Die war in der sozusagen dort hat das Lesbenarchiv mit aufgebaut an der Uni und hat aber nicht gesagt, dass sie jetzt Transgender ist, weil sie halt einfach dazugehören wollte, ne? Und aber es war natürlich eine ganz schwierige, extrem schwierige Situation für sie, weil sie halt sie auch, ne? Das, da gehört sowas wie ein Coming Out dazu, dieses Verheimlichen und so weiter. Ist natürlich auch eine schwierige Sache, aber all das muss verhandelt werden, ja, und muss besprochen werden. Und aber das kann nicht weggemacht werden, indem ich sage, es ist alles gleich. Das wäre wie wenn ich sage, ob jetzt Migrantin oder schwarze Frau, ist egal. Also jetzt türkisch oder arabisch oder afrikanisch, es ist nicht egal. Und ob ich jüdische Deutsche bin oder jüdische Amerikanerin, das sind eigene Erfahrungen der Unterdrückung und der Diskriminierung, die mit benannt werden müssen. Und ich meine, ich glaube, an dem Punkt ist jetzt die Bewegung wieder, ne, nennt sich Intersektionalität. Ja. Aber das ist das gleiche Ding. Darum ging es, genau. Diese Verschiedenheiten stehen zu lassen, wahrzunehmen, die zu erforschen und davon ausgehen, eine Kooperationsebene zu finden. Weil ne, das ist genau das, was das System nämlich nicht will, dass du dich siehst und miteinander arbeitest.
Wie würdet ihr sagen, so aus eurer Perspektive hat sich die Queere und die Frauenbewegung in den letzten 30 Jahren verändert? Also das sind so Punkte, die ihr so wahrgenommen habt.
Na, ich wollte sowieso ein bisschen zu dieser Queer äußern, dass von meiner Erfahrung, dass ich von Kanada mitgebracht habe, dass wir gekämpft und gekämpft, dass Lesben in die Academy gesehen sind. Und da waren die Frauenklassen sehr auch homophob. Ich meine, heute ist es vielleicht schwer zu vorstellen, aber in die 80ern, insbesondere die weißen Frauen haben versucht, so legitim wie möglich zu sein. Und das heißt, weißt du, und die haben alle die Fehler von den Heteros und von den Weißen übernommen, dass die dann nicht People of Color involviert haben, mit Nicht-Lesben und so an. Und ich habe diese Lesbian Studies Coalition in Concordia und wir haben dann Lesben von die Frauenklassen, sie sind gekommen und geweint bei uns, weil die sich nicht wahrgenommen worden waren. Ja. Und dass die haben versucht, ein Lesben-Thema, ich habe das selbst in meinen Literaturklassen, ich habe ein lesbische Gedicht erstmal getraut einzubringen und sofort der nächste Tag brachte ein Mann ein Gedicht über Vergewaltigung. Nur als Beispiel, ja. Und der Prof war nicht in der Lage, das zu handeln, ja, und so weiter. Ich will nur sagen, dass ich habe so gekämpft, dass wir tatsächlich ein Serien von lesbischen Studies großen. Und dann kam Queer. Und erstmal, der Begriff war mir total fremd, weil das war wieder für mich ein Begriff für Männer. Ja,
aus der englischen Sprache.
Auf dem englischen Sprache. Zum Beispiel, ich hatte gesagt, warum haben wir das Wort Dyke genommen? Und einmal können die Männer unter unseren Begriff gehen. If you're so queer, then go under the word Dyke. Ja, aber warum immer ein Männerbegriff, die denn für Frauen auch gut sind, wie gay, ja?
Oder homosexuell.
Oder alle, immer, die Männer gehen nie unter einen Frauenbegriff. Das ist immer vice versa. Auf jeden Fall. Und dann die Lesson Studies, was wir so gekämpft hat, ist einfach verschwunden. Warum? Weil wer hat hier in Deutschland insbesondere, aber wer hat die Professoren? Die Männer. Ja. Ich glaube, in Deutschland ist bis jetzt nicht über 20% für die Frauen. Ja. Und die Männer waren da, die schwulen Männer waren da, die können sehr leicht Queer Studies einfädeln. Das war die neueste Ding. Und dann die lesbische Inhalt und die lesbische Professoren und die lesbische All ist einfach wieder verschwunden. Unter diese Begrifflichkeit.
Es war ja auch kaum da. Es war ja auch gerade mal.
Es war gerade da. Nur das für mich war die Queerbewegung eine Verschwindung von Lesben.
Das Problem ist, wenn du dich streitest, und das Streiten ist ja, wir haben uns, glaube ich, die ersten 10 Jahre nur gestritten, weil es ist ja eine Auseinandersetzung, das ist ja ganz wichtig. Aber für mich ist es eine Katastrophe, wenn es nirgendwo hinführt. Es muss was dabei passieren, es muss eine Öffnung passieren. Ich muss mich nicht mit jemandem streiten, wenn ich nicht irgendwo rauskomme, wenn ich da nicht was lerne dabei. Da will ich auch niemanden anschreien und will ich auch nicht angeschrien werden. Ich möchte sichtbar sein. Ich möchte von dir wahrgenommen werden, ja. Und da erwarte ich, dass du das auch erklärst. Und da musst du auch Worte finden. Du kannst einfordern von mir, dass ich dir zuhöre, dass ich dich respektiere. Das kannst du einfordern. Aber du kannst nicht einfordern, dass ich Normen kenne, die ich nicht kenne.
Ja.
Ja. Okay. Also, als ich zum Beispiel Johnny Berg gemacht habe, da habe ich dafür gesorgt, die ersten Jahre muss ich immer aufpassen, dass die Leute miteinander respektvoll umgehen. Und dann habe ich das auch so erklärt, okay, der hat jetzt vielleicht Scheiße gebaut oder so, also irgendwie was Rassistisches gesagt, aber ein, zweimal darfst du auch ins Fettnäpfchen treten. Das ist, okay. Das ist normal. Dann hast du die Möglichkeit zu lernen und den Prozess zu durchgehen, und wenn es dann halt nicht passt, ja, wenn da dann der Rahmen nicht stimmt, dann gehen die Leute auch wieder weiter in einen anderen Verein oder wo sie dann das Thema, was sie bearbeiten müssen, besser bearbeiten können. Aber du hast die Möglichkeit, vielleicht dann eben den zweiten und dritten Schritt zu gehen und miteinander in Kooperation zu kommen und in die Zusammenarbeit. Ja, also ich will nicht die Vehemenz bestreiten, aber die Vehemenz wofür? Das ist für mich schon ein Riesengrund, mich also zu ärgern.
Mehr Kommunikation, mehr Austausch.
Ich hatte keine Ahnung von dem Ganzen, weil ich nicht in dieser Diskussion drin war.
Meine Katharina hat mit Farbe bekennen, sag mal, 200, 300, 400 Lesungen um Deutschland gemacht, um über Rassismus zu sprechen. Und wenn sie jeden Mensch auf den Kopf gehauen hätte, die rassistisch war, in so einer Veranstaltung.
Einen darf man immer hauen. Weil der stellvertretend für alle anderen ins Fettnäpfchen drin, und zwar ordentlich. Ja. Du machst da voll dagegen. Ja.
Deshalb haben wir diese, und ich weiß, dass diese Vehemenz über Rassismus gestritten haben, damals. Denn irgendwann habe ich dann einen Artikel geschrieben in der Hamburger Frauenzeitung, ein Artikel, die hieß Kritisieren von innen, weil ich habe gesagt, ich bin auch auf diese Veranstaltung. Ich bin als Participant, als Teilnehmer, bin ich auch verantwortlich für die Inhalt. Ja? Man kann nicht sagen, ich komme und dann hau den Orgelleute über den Kopf. Ja? Mhm. Und das war, dass wir ja diese mehr behutsam miteinander umgehen, weil wir sind alle da, um zu lernen, und nur weil jemand, und seitdem muss ich sagen, versuche ich immer, weil wir hätten nie Jolly Bar machen können, wenn wir jeder, die mit einem rassistischen Spruch auf Lippen nach Jolly Bar kam, aus dem Fenster geschmissen hätte, ja.
Manchmal musste ich schon diese ganzen Schokoküsse da, dann
habe ich gesagt, da haben wir schon die Schokoküsse
in die Müll geschmissen. Einmal in den Müll geschmissen, das fand ich toll. Ja. Ich sage, wieso sind die jetzt verschwunden? Ich sage, weil das mein Raum ist. Dann habe ich es erklärt, ja. Aber das ist zum Beispiel, das wird einem ja immer trotzdem irgendwie um die Ohren gehauen, das Vorurteil, ja. Aber die Leute bringen immer diese Schokoküsse mit zum Interview, zu Gesprächen mit mir. Schämst du dich nicht? Nein, ich schäme mich nicht. Ich versuche das jetzt provozieren. Also alles unbewusst natürlich.
Die einmal hat eine Frau, die verschiedene Farben von diesen Küssen gekauft und die verteilt je nach Person.
Oh Gott, ich habe Angst.
Ja.
Whatever.
I tell you. Die werden bis heute so verwendet. Ja, auf jeden Fall in die Jahren, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sind nicht so aktiv in die Lesbenbewegung. Da habe ich meine Memoiren geschrieben mit den Holocaust-Überlebenden. Katharina hat Jolly Bar gegründet. Wir haben ein Kind gehabt und wir haben unsere Politik mehr in unserer
oder wir haben zum Beispiel Arbeit. Bei den Kinderkriegen haben wir eine Gruppe im FFGZ, im Frauengesundheitszentrum, teilgenommen. Hat da gerade neu aufgemacht. Lesben und Kinderwunsch. Und das war ganz toll, weil wir dann halt uns austauschen konnten über die, halt, wie funktioniert das denn alles? Was musst du medizinisch wissen? Und dann theoretisch haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, wie geht's unseren Kindern damit und so weiter.
Das war für jetzt 22 Jahre her, und das war illegal, Lesben Sperma zu geben, ja.
Von der Sperrenklinik
du konntest ja mal einen Sperma von den Straße holen, ja, aber du konntest nicht in die Klinik gehen, ja. Und denk mal an, denn wir mussten austauschen, wie bist du zum Sperma gekommen oder zum Donor, zum Mann, ich meine, irgendwas, ja. Und es war unglaublich, die Geschichte, die man da, diese vor den Zeit, wo das erlaubt wurde.
Aber es war toll, dann halt so eine Gruppe zu haben. Und da waren Frauen, mit denen wir sonst fast überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Ich fand das total spannend, weil wir waren über dieses Thema total intensiv im Austausch und miteinander, also als Lesben dann eben in dieser Gruppe. Also sozusagen diese politische Bewegung hat sich sozusagen ein Stück weit ins Private für uns jetzt verlagert. Mhm. Wir haben diese in Kanada die Lesben-Community in der Kleinstadt kennengelernt, was total spannend war. Und ja, also das ist nicht so, dass wir jetzt aus dem lesbischen Zusammenhang ausgestiegen. Es gab einfach diese Community nicht mehr, ne? Also, weil, deswegen wollte ich unbedingt nochmal davon erzählen, wie toll einfach diese, es gab auch viele Sachen, bei denen ich nicht war. Da warst du, warst zum Beispiel in Femil, ja? Ich war nie in Femil, in Dänemark.
Femil? In Dänemark? Das ist eine Insel an der Küste von Dänemark. Und da sind, seit 40 Jahre Lesben und Frauen, die da Musik machen jedes
Mal. Wir können nicht alles euch erzählen. Das müssen wir vielleicht mal dann extra machen.
Michigan Women's Music Festival. Michigan 10,000 Lesbians.
Und auch 10,000 nackig.
Nein,
9,000 nackig. Oben ohne. Dann gab es Terra della Farm in Italien, da war ich zum Beispiel auch. Es gab ein Frauenland, Frauenlesbenland in Australien, war ich auch nie. Aber das, was dann auch an Diskussionen da, also die Diskussionen waren überall da. Mhm. Und die haben sich dann ausgetauscht durch die einzelnen Frauen, die teilgenommen haben dort. Zum Beispiel kulturelle Etikette kam eben aus Michigan, durch Martha, ja. Und die kam dann, die hat war im Hunsrück dabei gewesen. Im Hunsrück Camp war das antimilitaristische Frauencamp. Da war ich auch, du warst da zweimal, ne? Aber das, zum Beispiel das Hunsrück Camp hat dann ein antirassistisches Treffen gemacht, wo sie sich selber votiert haben mit 50% weiße Frauen, 50% Women of Color sozusagen. Mhm. Und mit aller Übersetzung und für Frauen, die nicht zahlen konnten, war das alles bezahlt und so weiter. Und da habe ich dann teilgenommen. Das war ein ganz wichtiges Wochenende. Also ich wollte, genau, und dann gab es noch in Holland gab es dieses Vendo-Camp. Das war auch riesig. Da passiert auch, dann gab es die Frauenhausbewegung. Also es gab so wahnsinnig viele. Mhm. Du warst ja nicht überall dabei, aber auch wenn du nicht dabei warst, dann hat das so einen Einfluss gehabt auf dein eigenes Leben. Also auf diese Diskussionen, die da stattgefunden haben. Und das fand ich einfach total wichtig. Frauenbuchmesse gab es dann eben auch. Ne?
Genau, und jetzt sind Sie ja auch also vorbei. Feministische Buchmesse
Montreal, Amsterdam. Habe ich Carolyn kennengelernt. Dann gab es noch in Amsterdam, war ich auch eingeladen.
Ich war in Melbourne, Australien.
In London war ich, genau, Melbourne, Australien. Also es gab einfach ganz viele Sachen. Ich war so begeistert, als ich da 88 in Nordamerika war. Mhm. So, wow, die haben dieselbe Klamotte an, die reden dieselben Sachen. Also ich kam mir wirklich jetsetig vor, ja, weil es sozusagen eine weltumspannende Kultur war, ja. Yeah. In der wir uns bewegt haben. Das war schon super cool. Yeah. War auch sehr schwierig, zum Beispiel in Italien oder Spanien und so, dass manche Sachen nicht übersetzt wurden. Also das war dann einfach so, weil das Geld dann doch gefehlt hat, war es so Einzelinitiativen, dass mal jemand einen Text übersetzt hat. Oder in Deutschland wurden einige Texte aus dem Italienischen übersetzt oder in Deutsch geschrieben von Italienerinnen. Also zum Beispiel meine Mutter war Malerin, ist nur auf Deutsch herausgekommen und hatte dann nicht die Möglichkeit, wirklich seine Wirkung in Italien zu tun. Also das war auch also ein interessantes Thema, also dieses Übersetzen und das Geld natürlich, das nochmal weiter zu verbreiten. Aber daran siehst du auch, wie wichtig Literatur ist und war für diese Zeit und überhaupt.
Du hast eine Sache gesagt, Katharina, ich will sichtbar sein. Ihr habt von Fabio Bekennen erzählt, dass du mitgeschrieben hast und mit rausgebracht hast, Katharina. Und das hat ja das Wort Afrodeutsch geprägt. Ja. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, was bedeuten für euch Labels und was bedeutet für euch Sichtbarkeit?
Naja, vielleicht zu dem Afrodeutsch, das haben wir halt im Farbe bekennen im Team diskutiert, da waren wir 4, 5 Frauen, also Audrey war auch dabei, kam natürlich von Afroamerikanisch und dann war es ja so, dass African American damals schon wechselte, also von Afro American war out und wie sich die Begriffe über die Jahre verändern und wir haben das diskutiert und haben gemerkt, also African Deutsch, das geht überhaupt nicht, das ist zu kompliziert und nicht nachvollziehbar und sind dann bei Afrodeutsch geblieben. Mhm. Und im gleichen Jahr, als das Buch rauskam, hat sich die Community gegründet, ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, wie es dann später hieß. Ja. Und da wurde das diskutiert. Und da war klar, dass manche gesagt haben, Afro ist so viel, ist also Afrika ist zu weit weg, weil sie karibische oder Afroamerikaner Vorfahren haben, also Mütter, Väter. Und deswegen kamen wir dann auf den Begriff, also in einer gemeinsamen Diskussion, auf schwarze Deutsche. Mhm. Also im Sinne von, also wurde schon diskutiert, ist nicht schwarz ein negativer Begriff und dann im Sinne von Black is Beautiful als politischer Begriff der Bürgerrechtsbewegung und so. Und so sind diese zwei Begriffe entstanden, schwarze Deutsche und Afrodeutsche. Und dann wurde über einen Konsens, also in einem Raum mit vielleicht 30, 40, 50 Leute, wurde abgestimmt, Konsens, Raumbild, wer findet das gut, dass wir uns mit diesen Namen bezeichnen und nicht mehr mit den alten Namen benennen lassen. Mhm. Und da war nur ein Junge, der war damals bei der Jungen Union, und der sagte, also das N-Wort, das sei jetzt auch nicht so schlimm, blablabla. Also wir hatten schon diskutiert, kann man das N-Wort reclaimen zum Beispiel oder nicht? Und es war einfach klar, dass das nicht möglich ist, wegen der Konnotation und der Machtverhältnisse. Und so, also dass diese Diskussion und diese Konsens tragen, das ist für mich sozusagen eigentlich die Message. Und deswegen sind diese Räume so wichtig, in denen Menschen miteinander diskutieren und auch sich auseinandersetzen können, weil sonst kannst du diese Konsense nicht machen, ja, also nicht erreichen. Und wenn du halt diese Räume hast, da haben wir sehr, sehr viele Dinge diskutiert in der Frauenbewegung. Mhm. Und dann aus diesem, ich fand auch gut, dass die Frauenbewegung so nicht institutionalisiert war, sondern so ein offenes Gebilde, wo sozusagen dann ja diejenigen, die das erlebt haben, wieder nach außen getragen haben in ihre jeweiligen Lebenszusammenhänge. Und so kann man dann ganz schön viel bewegen, eigentlich im Endeffekt. Mhm. Ja, und dann war es nochmal wichtig, dass du einen positiven Namen hast, ja. Weil, ne, wer möchte schon sich mit Dummkopf vorstellen?
Das ist scheiße. Und Übersichtbarkeit wollte ich sagen, dass das hat mich immer geärgert, weil ich hatte immer lange Haare, ja. Und ich hatte immer geärgert, dass ich nicht als Lesbe auf der Straße...
Ah, Moment. Vor deinem Coming-out hattest du kurze Haare. Und nach dem Coming-out hat sie sich die Haare wachsen lassen.
Na, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich hier bin ich vierte in der Welt in Victim. Laufe ein bisschen wie ein Gorilla in der Straße und nur wegen dieser langen Haare kriege ich nie einen lesbischen Blick, ja? Yeah. Ich meine, das hat sich ein bisschen verändert, muss ich sagen, in die letzten 10 oder 20 Jahre, wo wenigstens, weil als ich erstmal nach Deutschland kam, dann habe ich für meine Performance habe ich noch dazu ein kleines
schwarzes ausprobiert.
Rock getragen. Und dann, ich war in SO36 in der Toilettenschlange und jemand hat mir angesprochen, ja, sind Sie nicht in die falsche Veranstaltung?
Nee, oder ich wusste, sie sollte sie dann so verteidigen, ja, so, also es gab ja dieses Butch-Femme auch noch irgendwo, aber nicht bei uns, in unserer Szene waren ja alle anderen Bühnen angezogen und dann, aber in dem Moment, in dem sie das Kleid anhatte, da war plötzlich, wurde sie von allen Seiten so angetatscht, also so sexistisch wir waren in der Frauenveranstaltung, muss ich sagen, ja, und dann musste sie gegen Mädels verteilen, dann, also nee, also das ist ja wirklich ein Scheißspiel.
Ich wollte sagen, ich finde, das hat sie das Bessere verändert, ja, dass viel mehr Looks als lesbisch verstanden wird, ja, und aber das war sehr eng damals, das war sehr androgyn und jemand mit langen Haare, dann wurde dann ausgeschlossen von den lesbischen Schwestern sein.
Und das war schon ein großes Problem, ja. Okay.
Ja.
Dass dieses Androgyne sozusagen die Norm war und wenn das dir halt gefallen hatte, war es okay, aber es gab ja welche, die vielleicht eher femme sein, auch anziehen wollten oder vielleicht auch richtig butsch und so und das wurde dann einfach ignoriert. Und in dem Moment, das ist dann, glaube ich, als das aufgeflogen, also queer geworden ist, ist das dann aufgeflogen, dass das eigentlich diese verschiedenen Strömungen gab, die einfach keinen Platz hatten. Ja. Und dann war die Solidarität zueinander eben nicht mehr so stark.
Genau, und ich finde es sehr wichtig, dass es diesen lesbischen Sichtbarkeitspreis gibt in Berlin, dass Katharina dieses Jahr gewonnen hat, nämlich, und ich habe gehört, dass da waren Beschwerden, dass einige haben, warum nicht Schwul-Sichtbarkeit, warum nicht Trans-Sichtbarkeit, warum nicht LGBTQ-Sichtbarkeit. Und dass dieser Preis gibt, finde ich ein sehr guter Hinweis, dass wir nicht die Lesben vergessen haben, sondern dass die Lesben Teil dieser LGBTQI-Sternchen sind. Und dass wir alle in unsere Buchstaben auch wichtig sind mit individueller Identität.
Ja, wir dürfen gar nicht darüber reden, wie es uns geht. Ja, also wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, wenn ich in der Community, also in der schwarzen Community war oder weiß ich nicht, wo auch immer, dann konnte ich nicht darüber reden, wie es mir mit meiner Freundin gerade geht oder dass ich mich schlecht fühle oder gut fühle oder weiß ich nicht, sie ist krank und ich habe Angst oder sowas. Ja, also das fand ich sehr beeinträchtigend, ja, und hat mich sehr gestört. Oder irgendwann hast du dann auch genug und sagst, also irgendwie ist das doch bescheuert, wenn du nur über die also ich ist jetzt vielleicht nicht befreundet, sondern nur Kollege, aber dann sagt er ja auch, weiß ich nicht, von seinem Privatleben, was er jetzt der andere sagen möchte. Ja. Und du kannst aber das nicht sagen, dass ich dann irgendwann hast du genug und sagst, nee, also dann fühle ich mich jetzt gar nicht dazugehörig oder ein Teil des Ganzen. das, ich finde, das geht so ans also ans Eingemachte.
Don't ask, don't tell.
Dass die Leute es wirklich ignoriert haben.
She wasn't out.
Bei mir haben sie auch immer ignoriert. Und gesagt, wieso, kann ich doch nicht wissen. Ja. Dass ich,
also irgendwie Lesben waren schon immer sichtbar, aber die Leute haben nicht hingeguckt. So
genau.
Oder dass man nicht drüber reden, muss ja. Und nicht.
Man soll nicht.
Also man darf nicht reden von sich selber aus und die anderen müssen nicht drüber reden oder sie müssen es auch nicht anerkennen oder so. Ne? Mhm. Und ich habe dann irgendwann auch so für mich dann gesagt, okay, ich muss mich jetzt auch nicht immer outen, weil das ist ja mein Nachteil dann so. Ne? Mhm. Sondern aber ich verheimliche es auch nicht. Also ich habe
ich glaube, du warst nie in.
Na, aber du, weißt du noch, wo ich da in Martinique, der mich versucht hat, herauszufinden, ob wir Partner sind, und ich habe gesagt, ne, weil sie wird dann immer als alles Mögliche, als meine Hebamme, als meine Kinder,
als meine Kinderfrau, als meine Sekretärin. Nee, irgendwas der Schlimmste war, als unser Sohn geboren worden ist, im Krankenhaus hat eine Krankenschwester gefragt, ob ich die Mutter sei von Katharina.
Meine Mutter sah es mal auch so aus, aber 30 Jahre vorher.
Ja, und die Hebamme, die
Kinderfrau, genau. Oh mein Gott. Ich muss eine reiche schwarze Frau sein, dass man
ein Nanny hat oder so. Oh,
krass. Ja, aber wie kam man denn jetzt da drauf? Das war lustig, ja. Genau, also das ist genau das, die Leute einfach, aber ich sag das dann auch, ne? Wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich das. Dann können die dreimal tanzen und sagen, naja, versuchen mich dazu zu kriegen, dass ich das jetzt sage. Sollen sie es doch sagen? Ja? Wieso soll ich jetzt sagen, dass wir verheiratet sind oder zusammen sind? Wenn ich Lust habe, sage ich das, aber ich fühle mich jetzt nicht verpflichtet.
Ja, ja, und ich mit meiner Tausende von Gästen als Fremdenführerin, ja, also mich outest zu nehmen. Und dann,
the closet that came behind you.
Genau, und dann die Gästen sind Nordamerikaner und immer so neugierig und ja, und sind sie verheiratet? Ja, und ist ihr Mann da? Und Gott sei Dank auf Englisch, you could say my partner, yeah, well, my partner is a historian, and oh, that's interesting. And what does he do? Where does he work? And well, my partner, Und dann einmal, die Frau endlich nimmt die Ellbogen und macht das zu ihrem Mann und sagt, sie sagt, mein Partner.
Aber am besten fand ich deine Standardantwort, die du dann irgendwann gefunden hast. If you ask.
Oh yeah, I said, if you ask conventional questions, you may not get conventional answers. Die eine sagte, die meisten denn sind dann ruhig geblieben. Ich habe die Erfahrung gehabt, ich meine, ich bin da hauptsächlich um über Holocaust zu reden und über jüdische Sachen zu reden und dass meine Gäste dann schließen und kann mich nicht mehr hören, weil ich mich gerade geoutet habe. Ich habe das mehrmals
Erfahrung gemacht. Ja, dann ist das Thema plötzlich ein anderes.
Genau. Hoffentlich sind die Dinge anderes für jetzt für jüngere Leute.
Ein bisschen mehr, es gibt mehr Wissen oder so, aber das Problem ist trotzdem so, die Frage, also ich bin dankbar immer für die das sozusagen als politische Arbeit machen, aber wir machen das eher als privataktivistisch oder so, ja. Aber ich wollte vorhin, wollte ich eigentlich noch sagen, ein Thema, was wir in der Frauenbewegung nicht geschafft haben, was total schade ist, ist eben das über soziale Ungerechtigkeiten, also sozusagen verschiedene Klassen, weil das ja auch für die Frauenbewegung nochmal sehr essentiell ist, das eigentlich zu wissen. Und meines Wissens, also ich habe eine Frau getroffen später, die darüber ihre, also die war schon Folgegeneration, die ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat, aber da gibt es auch ganz wenig drüber und so. Und das ist aber ein ganz wichtiges Thema, was wir dringend hätten noch verhandeln
sollen. Ja, das war da sehr oberflächlich, in dass zum Beispiel die Eintrittspreise für die Lesbenwoche waren schon gestaffelt, oder so. Ja.
Aber die Geschichte
Ja, und insgesamt über Klassismus auch als Unterdrückungssystem einfach zu sprechen.
Genau.
Ja.
Ja, gutes Schlusswort vielleicht.
Sind wir einmal rund um den Lesbenball.
Super.
Vielen Dank.
Danke fürs Fragen und Zuhören und miteinander reden. Ja.
Wir wollen auch voll gern von euch wissen, wie ihr denkt, dass man über Generationen hinweg und über Unterschiede hinweg weiterhin Allianzen bilden kann und wie man auf eine Art damit umgeht, dass man ja auch ganz viel zu verdanken hat den Generationen, die vor uns kamen und es ja auch dieses Potenzial auch irgendwie nicht verschenken sollte, sondern ja eigentlich zusammenarbeiten sollte. Wie denkt ihr, kann man da einen guten Weg finden?
Was sind eure Strategien oder wie erlebt ihr die Diskussion, die wir gerade geführt haben, schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an thelesbiangays.podcast@gmail.com.
Oder schreibt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir thelesbiangays.pod. Folgt uns auch gerne bei dieser Gelegenheit. Und ja, lasst uns einfach hören, was ihr denkt. Mhm.